Es gibt Worte, die ein Universum in sich tragen, so zum Beispiel Würde. Sie richtet auf, wenn wir stolpern. Sie verbindet, wenn wir uns fremd fühlen. Sie fehlt, wenn die Welt uns kalt erscheint. Würde, ein Wort, das im Grundgesetz steht, ein Wort, das in Reden vorkommt und ein Wort, das wir selten hinterfragen, so zumindest meine Wahrnehmung. Ist Würde etwas, das wir besitzen? Ist Würde ein Gedanke, ein Gefühl, eine Haltung oder etwas, das wir einander zusprechen? Und was bedeutet es für unser Zusammenleben, wenn wir Würde global denken? Darüber spreche ich heute mit Evelyn Gerda Lindner. Sie ist promovierte Medizinerin und promovierte Psychologin. Und sie ist die Gründungspräsidentin von Human Dignity and Humiliation Studies, einem weltweit transdisziplinären Netzwerk von Wissenschaftlern und Praktikern, aus der die World Dignity University Initiative hervorgegangen ist. Für ihre Arbeit ist sie für den Friedensnobelpreis 2015, 2016 und 2017 nominiert worden. Und sie ist unter anderem mit der Uni Oslo, der Columbia University in New York und dem Maison des Sciences de l'Homme in Paris assoziiert. Evelyn Lindner forscht unter anderem zu den Themen Beziehungen in der Weltgesellschaft, transkulturelle Konfliktlösungen, Menschenwürde, Erniedrigung und Demütigung. Und sie ist der Überzeugung, dass die Verletzung von Ehre und Würde die wichtigsten Hindernisse auf dem Weg zu einer menschenwürdigen und der naturgemäßen Weltgemeinschaft sind. Seit 1975 lebt sie global, ist auf allen Kontinenten zu Hause und bezeichnet sich als Weltbürgerin. Neben Aufbau ihrer Organisation arbeitet Evelyn Lindner an Büchern und Artikeln, hält Vorträge und unterrichtet an verschiedenen Universitäten. Seit 2003 organisiert sie zusammen mit ihren Freunden zwei Konferenzen pro Jahr. Eine an der Columbia University in New York und die andere in einem anderen Teil der Welt. In diesem Podcast-Gespräch sprechen Evelyn Lindner und ich über ihre Arbeit zur Würde des Menschen und ihre persönliche Lebensgeschichte. Beide inspirierend und vielschichtig. Sie ist eine außergewöhnliche Denkerin mit einer starken biografischen Tiefe. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hallo, liebe Evelyn.
Hallo, liebe Claudia.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast für meine neugierigen Fragen, für unser Gespräch heute. Ich habe mich sehr auf dich gefreut. Wir haben uns vor 10 Jahren das letzte Mal in live gesehen in Hameln. As time goes by so fast. Ich kann es gar nicht glauben, wo diese 10 Jahre geblieben sind. Und du bist immer mir so in Erinnerung geblieben, so mit deiner fröhlichen, intelligenten Art, mit deiner aufgeschlossenen Kommunikation, sodass ich gedacht habe, ich freue mich, wenn du die Einladung annimmst für diesen Podcast. Und du hast sie angenommen. Jetzt bin ich ganz glücklich.
Danke, danke, danke. So viele gute Worte. Die muss ich gleich multiplizieren und dir zurückgeben. Du hast genau so eine wunderbare Art der Kommunikation. Und deshalb sind wir so gut zusammengekommen, auch in Hameln und vorher schon. In Nürnberg haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Mhm. Und hast mir erklärt, dass ich jetzt mal kurz sagen soll, wer ich bin.
Ja, es wäre schön, wenn du so eine Art Elevator-Pitch vielleicht für die Leute, die dich wirklich noch gar nicht kennen, dass du nur in ein paar Sätzen sagst, wer ist Evelyn Gerda Lindner und was hat dich so im Innersten geformt, wenn du das ganz kurz sagst, und dann steigen wir ins Interview ein.
Ja, und ich habe geantwortet, dass ich nicht so sicher bin, ob ich das so richtig erklären kann, weil es da ganz, ganz, ganz viele Aspekte gibt, und ganz viele Möglichkeiten, das zu erklären, wer ich bin. Und also die ganz formelle ist zu sagen, okay, ich bin die Gründerin oder Gründungspräsidentin einer globalen Organisation und die heißt Human Dignity and Humiliation Studies. Und das ist sowohl ein akademisches Forschungsfeld als auch ein globales Netzwerk von Menschen, die mehr Würde in die Welt bringen wollen und weniger Demütigung. Und das tue ich seit 2001. Und ich habe studiert nach dem Abitur erst Psychologie und dann Medizin. Also mit 30 war ich Ärztin und Psychologin. Und ich werde mal gefragt, hast du denn als Ärztin und Psychologin praktiziert? Im Endeffekt kümmere ich mich heute, wenn man das ganz zusammenfassen würde, kümmere ich mich heute um die mentale Gesundheit der ganzen Menschheit und aller lebenden Wesen auf diesem Planeten. Also das ist eine etwas, ich weiß nicht, provozierende Formulierung, aber das wäre die Kurzform.
Doch, ich finde, das kann man so schon sagen, Evelyn. So habe ich dich zumindest als Mensch kennengelernt und ich finde es auch spannend, so was du so tust. Du bist ein sehr fleißiger Mensch, was du schreibst, wie viele Sprachen du fließen kannst, wo du wirkst, wo du Menschen kennst. Du bist wirklich ein Globetrotter, wenn man das so jetzt auf dich auch mal beziehen darf. Also nicht in der Seite, dass du jetzt reist in Trotten, sondern dass du tatsächlich wirkst. Also du bist, dein Sein und Wirken ist einfach global und auch wirksam. So nehme ich es zumindest wahr. Mhm. Evelyn, du hast es gerade selber schon angesprochen, dass du bei der Würdeforschung sehr aktiv bist. Also dein Leben ist so das Erforschen und auch das Fördern der Würde. Das ist so dein großes Ziel auch im Leben. Wie bist du denn dazu gekommen? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder irgendwie einen Moment, wo du gedacht hast, ups, jetzt weiß ich, was meine Aufgabe ist? Also es ist sehr provokant jetzt gefragt, ich weiß, aber mich würde interessieren, wie bist du dazu gekommen?
Ja, und du hast mir diese Frage schon schriftlich geschickt vorher. Und ich habe ungefähr 2-3 Tage lang dafür gebraucht, um diese Fragen schriftlich zu beantworten, was sehr, sehr nützlich war für mich. Und diese erste Frage, da habe ich, glaube ich, 5 Seiten geschrieben. Was ist denn dieser eine Moment? Gibt es den überhaupt? Also deine Fragen sind einfach sehr, sehr gut. Und also es könnte sein, dass es, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen sollte, dass es, nachdem ich 45 Jahre alt geworden war, da gab es eine Zeit, wo ich zurückblickte und gemerkt habe, dass es ganz viele Wendepunkte gegeben hatte vorher in meinem Leben, mit der Kindheit angefangen, die mich in die eine Richtung gebracht hatten. Und ich verstand diese Richtung aber erst, nachdem ich 45 war. Mhm. Und da ist kein Augenblick, da ist kein Augenblick, aber vorher gab es Augenblicke. Tatsächlich, also du fragtest ja nach Augenblicken. Es gab einen Augenblick, wo ich sozusagen geschockt wurde in das Erkennen meines Weges. Und das war zum Beispiel, als ich 30 Jahre alt war. Dann war ich, wie gesagt, fertige Psychologin und Ärztin und fing an der amerikanischen Universität in Kairo als Psychologin zu arbeiten, in Ägypten. Und es gab einen amerikanischen Anthropologieprofessor, der wusste, dass ich einen deutschen Pass hatte. Mehr wusste er nicht über mich. Und ich begrüßte alle Professoren und am ersten Tag. Und er kam auf mich zu und schüttelte mir die Hand und sagte, einer deiner Eltern oder deine Eltern müssen aus Schlesien, Pommern oder Ostpreußen sein. Und ging wieder. Und dann dachte ich, ich war also irgendwie völlig erschüttert. Wie kann er das wissen? Er kannte mich doch nicht. An dem Punkt, als ich 30 war, dann, wenn mich jemand nach meiner biologischen Familie gefragt hatte, dann habe ich immer so gesagt, ja, also ich habe keine Familie oder so in der Richtung. Also ich war stolz, dass ich sozusagen den Rücken gekehrt hatte der traumatischen Vergangenheit meiner Familie. Also der Vergangenheit meiner Familie, die auch mich traumatisiert hatte. Und also ich war irgendwie stolz, dass ich mich da rausgearbeitet hatte. Und jetzt sagt mir dieser Professor auf den Kopf zu, dass ich das nicht geschafft habe oder gar nicht. Oder dass es eine ganz andere Bedeutung hat. Und nach und nach habe ich dann verstanden, dass niemand der Vergangenheit der Familie oder der eigenen Vergangenheit den Rücken kehren kann. So wie ich das dachte, das geht nicht. Und es ist besser, diese Erfahrungen auch so traumatisch sie gewesen sein mögen, zu bearbeiten und sie offen anzuschauen. Und ich habe dann also in den Jahren danach, wann immer ich eine Person mit einem deutschen Pass außerhalb Deutschlands getroffen habe, die generationsmäßig 10 Jahre jünger oder älter als ich war, dann bin ich oft auf die zugegangen und habe gesagt, deine Eltern oder einer deiner Eltern muss aus Schlesien-Pommern oder Ostpreußen oder Sudetenland sein. Und 90% aller sind dann entsetzt gewesen. Wie kannst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht. Und dann habe ich sozusagen das Muster erkannt. Ich habe da erkannt, dass man offensichtlich, wenn man aus vertriebenen Familien stammt, dass man unbewusst, ohne es zu merken, die Vertreibung weiterführt. Und das ist, wie gesagt, 90% der Fälle ist es richtig gewesen. Die ganz junge Generation ist anders. Die leben globaler sowieso. Aber die Älter etwas in meiner Generation drüber und drunter. Und die, wie unbewusst diese vertriebenen Vergangenheit wie oder die Flüchtlingsvergangenheit, wie die weiterwirkt, ohne dass man mal merkt, warum man eigentlich außerhalb Deutschlands wohnt.
Mhm. Wie meinst du das, dass sie weiterwirkt? Diese vertriebenen Geschichte der Familie?
Also ich habe dann natürlich angefangen zu nachzudenken und wenn ich zurückdenke, dann habe ich, und wir alle wissen, dass Holocaust-Überlebende oftmals nicht darüber reden. Und auch meine Eltern haben über diese schwierige Zeit der Vertreibung und der Zeit danach versucht, nicht so viel darüber zu reden und die Kinder davor zu schützen, denke ich mal. Und ich erinnere mich jetzt an solche Seufzer, also Weihnachten zum Beispiel. Wenn wir doch jetzt zu Hause wären. Mhm. Okay, was denkt dann ein Kind? Aha, wir sind ja dann doch jetzt hier zu Hause, oder? Wo ist denn dann zu Hause? Ja, ist Schlesien, nicht Niedersachsen, wo wir wohnten. Schlesien ist zu Hause. Wenn wir doch jetzt nur zu Hause wären. Mhm. Solche Seufzer an Festtagen. Da kommt dann sozusagen dieses Leiden, das unter der Decke ist, kommt dann durch. Und als Kind merkt man das vielleicht gar nicht so deutlich. Aber es hat eben doch eine ganz, ganz tiefe Wirkung. Und nachher, nach langer Zeit, als ich dann meinen Vater gepflegt habe, bevor er gestorben ist, ist mit 96 gestorben. Dann habe ich auch noch mehr darüber geredet und gefragt, wolltet ihr denn da sein? Und dann habe ich erfahren, wo ihr hin vertrieben worden seid. Aber dann habe ich erfahren, dass sie sogar einen Antrag gestellt haben, weil sie woanders sein wollten und. Also Fazit, warum soll ich da bleiben, wo meine Eltern nicht bleiben wollten? Mhm. Aber das ist nicht bewusst gewesen.
Mhm. Ist das so in den Genen oder so epigenetisch, wie man häufig auch sagt, dass man das einfach im Unbewussten dann schon so transportiert durch sein Leben? Ist das
also epigenetisch weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber jedenfalls hat es eine Wirkung, die mir eben, ich war fertige Psychologin und sie war mir nicht klar.
Mhm. Und du bist dann viel in der Welt herumgereist, hast auch viel gearbeitet in der Welt, also wie du sagtest, dass du in Kairo gearbeitet hast und du hast dadurch natürlich auch viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Wie hat denn diese Erfahrung, diese kulturelle Diversität, diese kulturelle Erfahrung dein Verständnis zu Würde weiter geprägt oder auch geformt?
Also das Erste, ich nehme das Wort Reisen nicht in den Mund und Kulturen auch nicht. Ja, das ist schon die ersten zwei Erkenntnisse sozusagen für Würde. Also in meinem Fall würde ich sagen, Reisen bedeutet, dass man an einem Ort wohnt und man reist irgendwo hin und man kommt wieder nach Hause zurück. Und mein Leben hat sich eben so entwickelt, dass ich sage, okay, dieses globale Dorf ist so klein und ich bin überall zu Hause. Und deshalb, wenn ich auf den Planeten Mars reisen würde, dann wäre das Wort Reisen richtig. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, was ich mache. Also wenn man sich vorstellt, meine Großmutter, die wurde geboren in einem Dorf bei Breslau und die hat es dann geschafft, als Jugendliche in die große Stadt zu reisen und dort in Stellung zu gehen. Und das war ein riesiger Schritt. Und aus ihrer Sicht, sie hätte gesagt, ich bin zu Hause in Schlesien. Heute sagt man schon, ich bin zu Hause in Deutschland oder ich bin sogar zu Hause in Europa. Ich habe es einfach nur etwas erweitert. Ich sage, ich bin zu Hause in diesem globalen Dorf. Wenn man in einer Stadt, also wenn du wohnst in einer Stadt, wenn du da irgendwo zum Einkaufen gehst, dann sagst du ja auch nicht, ich reise da in zum Geschäft. Nein, du bewegst dich in dieser Stadt und in dem Land. Das Wort Reisen ist für die großen Abstände. Und im globalen Dorf, aus meiner Sicht, ist das so klein, dass es aus meiner Sicht für mich nicht mehr anwendbar ist. Also ich bin einfach nur überall zu Hause. Auf diesem Planeten Erde bin ich eben überall zu Hause. Und das Wort Reisen, das ist nicht mehr angemessen. Okay, das ist so das Erste. Und das Zweite ist das Wort mit den Kulturen. Also Kulturen, das Wort, das insinuiert, dass es Container sind, die nicht durchlässig sind. Und das ist eben nicht so in Realität. Es gibt eben doch keine festgezurrten Kulturen, sondern es ist immer, so wie du auch sagtest, wo bist du eigentlich, wo sind deine Vorfahren her? Es ist immer so ein Ineinanderfließen von Einflüssen. Und natürlich möchte man, und ich mache das auch manchmal, aber also ich habe nicht nach meiner Ausbildung angefangen, dieses globale Leben, sondern gleich mit dem ersten Jahr. Also ich habe mit 21 angefangen, dieses globale Leben. Und da habe ich einige Monate als Psychologin in einem Krankenhaus in Jerusalem gearbeitet. Und danach habe ich in Bangkok gearbeitet, in einem Krankenhaus als Medizinstudentin. Oder in Dallas in Texas oder so. Das heißt, ich habe, oder ich war in China oder in Neuseeland, habe den letzten Teil meines Medizinstudiums in Neuseeland gemacht. Das heißt, ich habe schon, bis ich 30 war, sage ich immer, wenn man sich das als Buch vorstellt, dann habe ich versucht, das Inhaltsverzeichnis zu lesen. Und zwar besonders von kulturellen Kontexten, die möglichst weit auseinander liegen. Also China, Indien. Und dann eben, als ich 30 war, habe ich ein Kapitel in diesem Buch aufgeschlagen, nämlich die arabische Welt oder Ägypten. Ägypten ist eigentlich kein Teil der arabischen Welt. Also Ägypten. Und wie ist da mein Verstehen von Würde geprägt worden über die Jahre, über die Jahrzehnte. Also das hat auch was mit Sprache zu tun. Also ich habe in der Schule Englisch, Französisch, Latein war die Grundsprache war Latein, dann Englisch, Französisch und Russisch gelernt und danach mit 19 angefangen, Chinesisch zu studieren. Und dann mit 30 Arabisch angefangen zu lernen. Und vorher schon mit 21, als ich in Jerusalem im Krankenhaus arbeitete, haben mir die Kinder, mit denen ich dort arbeitete, schon Arabisch und Hebräisch beigebracht. Also ich habe versucht zu erkennen, wie ist die menschliche Natur, wenn keine Sprache da wäre oder es eine globale Sprache gäbe. Und wie ist die menschliche Natur geprägt von verschiedenen Sprachen? Also wie ganz extrem ist es, Menschen zu vergleichen, die mit Chinesisch aufwachsen oder mit Arabisch aufwachsen? Also wenn man mit Chinesisch aufwächst, dann und man lernt zu lesen und zu schreiben, dann braucht man ein ganzes Leben, um das zu lernen, weil es so viele Zeichen gibt. Und die Sprache zu lernen, also Mandarin zu sprechen, das kann man schneller lernen. Im Arabischen ist es genau umgekehrt. Man lernt, also das arabische Alphabet lernt man in einem Nachmittag und das ist ein ganz phonetisches Alphabet. Aber zu sprechen, also ägyptisch-arabisch, klassisch-arabisch, also Koran-arabisch und Hocharabisch und das zu lernen, das ist eine Lebensaufgabe. Also da sieht man schon, wie ist es, wenn ich einem Menschen begegne, der im chinesischen Sprachraum aufgewachsen ist oder einem, der im arabischen Sprachraum aufgewachsen ist. Und wie hat das diese Menschen geformt und warum? Was hat das mit Würde zu tun? Ich bin jetzt wieder im April 2 Tage in Ägypten und das Nildelta in Ägypten ist der Bereich, die Bioregion in der Welt, wo ich das Gefühl habe, dass ich der Würde des Menschen am nächsten komme. Und zwar ist Ägypten 2000 Jahre lang besetzt gewesen. Erst die Griechen, dann die Römer, dann die Araber, dann die Franzosen, dann die Engländer. Und es ist erst im letzten Jahrhundert unabhängig geworden. Und das Nildelta ist sozusagen ein großes Gebiet, in dem sich die Menschen irgendwie über die Jahrhunderte Jahrhunderte gegen diese Besetzung gewehrt haben. Anders als im Niltal, anders als in Upper Egypt. Also in diesem Nildelta, da habe ich das Gefühl, da ist die alte pharaonische Bauernkultur, die sich widersetzt der Obrigkeit und die das Menschliche und allzu Menschliche miteinander. Also es ist keine Obrigkeitsgläubigkeit, so wie in Deutschland, sagen wir mal, oder auch in Japan oder so eine extreme Obrigkeitsgläubigkeit, sondern es ist eher so, wir sind hier Menschen zusammen, wir müssen zusammenhalten, denn wir müssen versuchen zu überleben. Wir haben ja immer irgendwie eine Autorität über uns, mit der wir nicht unbedingt uns anlegen wollen, aber wir sind jetzt hier solidarisch zusammen. Mit ganz viel Wärme, mit ganz viel psychologischem Verständnis. Und mit allen Nachteilen, ich habe ja als Psychologin gearbeitet in Ägypten, das heißt, ich habe ja Klienten bekommen, also die Klienten, die sind auch Ägypter, sind ja zu mir gekommen und ich habe ja auch die dunklen Seiten dieser kulturellen Einflüsse kennengelernt. Also ich will es jetzt nicht idealisieren, aber trotzdem ist das, wenn du mich jetzt fragst, ist das sozusagen der... Da, wo ich das Gefühl habe, ich bin, wenn ich dort bin, ich bin diesem Menschlichen, diesem Zusammenhalt, dem Warm, der Wärme, da bin ich dem am nächsten.
Ich habe dich jetzt so verstanden, dass es schon auch die Sprache ist oder eben auch die Bewegung, wie Menschen sich bewegen in ihrem jeweiligen Kontext, Land, in ihrem, jetzt will ich es nicht Kultur nennen, weil du sagst, du sprichst nicht von Kultur, aber sagen wir mal in ihrem Raum, in dem sie leben, wie sie auch miteinander agieren. Wenn du das so ein bisschen reflektierst, dann hast du ja unterschiedlichste Menschen kennengelernt, unterschiedlichste Sprachen, unterschiedlichstes auch Miteinander, auch, sagen wir mal, Traditionen, fängt ja beim Essen an, geht über die Sprache, vielleicht auch Körpersprache, geht ja über vieles hinweg und weiter, wie Menschen sich unterschiedlich auch durch ihr Leben bewegen. Was hat dich denn dabei am meisten demütig gemacht, wenn du siehst, dass es so viele unterschiedliche Menschen gibt?
Ja, also demütig eigentlich wirklich die Leidensfähigkeit von Menschen und Fähigkeit, Würde zu bewahren, auch in ganz, ganz schwierigen Situationen. Also als ich so 20 war und 25 und sagen wir mal durch ganz China gereist bin 1983 oder durch ganz Sumatra 81 oder Indonesien, da gab es damals viele Reisende, so Rucksackreisende, die Hippies sagten mir damals, die dann auf der Suche waren nach dem möglichst billigsten Stoff, Pasch oder so, oder Gras, Sumatra-Gras oder was immer. Und die haben leider diese Würde oft mit Füßen getreten, die sie gefunden haben. Die sind sozusagen die Trailblazer gewesen. Die haben so zum Beispiel Koh Samui oder Thailand, eine Insel, eine wunderbare Insel mit Fischern. Da sind diese sogenannten Hippies zuerst gekommen. Ich habe ja gearbeitet im Krankenhaus in Bangkok in 1981 und da war diese Insel noch unberührt und Pattaya war auch fast noch unberührt. Auch nicht ganz, aber Koh Samui auf jeden Fall. Und da sind die dann hingekommen und haben diese freundlichen Menschen, die da waren und die sie aufgenommen haben, ausgenutzt und dann auch noch den Trampelweg für die industrialisierte Tourismusindustrie gemacht. Also sozusagen Koh Samui ist heute zerstört aus meiner Sicht als Insel. Es ist eben jetzt eine industrialisierte Tourismusinsel. Oder wenn ich reagiere deshalb darauf, auf solche Reklame, exotische so und so, reisen Sie dorthin oder mystische, weiß ich nicht was, Landschaft und mit freundlichen Menschen. Diese freundlichen Menschen, also diese koloniale Reklame, also aus der Sicht des Reichen, der dann diese freundlichen Menschen da irgendwie besuchen soll. Und da fühle ich, dass wir als wenn ich mich jetzt dazu zähle, als westlichen Reichen, die irgendwo überall hinreisen, die einen Pass haben, der keine Visum, der alle Türen öffnet, da fühle ich, dass wir genau diese Würde mit Füßen treten, die es im Rest der Welt gibt, wo Menschen eben wirklich unter Umständen erleben, wie wir das gar nicht mehr könnten. Also wenn wir jetzt in die Wüste gesetzt würden mit den Maasai zum Beispiel oder mit den Tuareg, wir würden ja überhaupt nicht überleben können. Also die überleben dort mit einer Würde in sehr schwierigen Umständen und diese Würde, die macht mich demütig. Und da fühle ich, dass wir Reichen mit unserer Tourismusindustrie diese Würde mit Füßen treten.
Du hast jetzt viel von Würde gesprochen. Wenn wir vielleicht mal das Gedankenexperiment durchführen, Evelyn, und sagen, versuch mal, als ob ich jetzt ein Kind wäre, mir als Kind zu erklären, was Würde ist und warum sie so wichtig ist.
Ich sage in meinen Vorträgen immer, dass es keine Definition von Würde gibt, so wie ein physikalisches Gesetz, sondern dass Würde im Körper ist. Und es hat etwas damit zu tun, aufrecht zu stehen, aufrecht den Kopf aufrecht zu tragen oder den Kopf nicht nach unten gebeugt, also nicht gedemütigt und auch nicht arrogant die Nase nach oben, sondern auf gleicher Augenhöhe mit allen anderen Menschen, allen anderen Lebewesen um einen herum. Und also ich bitte dann oft eine Person auf die Bühne und bitte diese Person, mir die Hand zu geben, in einer Weise, dass wir eine liegende Acht formen. Also den Möbius-Strip oder das Unendlichkeitssymbol. Kann man mit zwei Händen, mit zwei Menschen, kann man dieses, wenn man sich an den Händen hält, halten. Dass wir uns also in die Augen schauen, auf gleicher Ebene, dann ist es die gleiche Würde, die wir beide mit erhobenem Haupt sozusagen manifestieren. Und dann, indem wir uns an den Händen halten, wird deutlich, dass Würde eben nichts ist, was im Vakuum entsteht, sondern dass es durch die Beziehung, in der Beziehung lebt. Und diese liegende Acht symbolisiert, also ist ein Symbol für Dialog. Es ist ein Symbol für die östliche Philosophie des sogenannten Non-Dualismus, was bedeutet, wir sind eins und zwei gleichzeitig. Also wenn wir uns so an den Händen halten, sind wir eins, weil wir verbunden sind, aber wir sind trotzdem zwei. Wir sind eben nicht, es ist Einheit in Vielfalt, es ist nicht Einförmigkeit in Zwietracht. Und das ist für mich sozusagen die Definition von Würde, indem ich diese kleine Performance oder Vorstellung oder wie man das auf Deutsch sagt, auf der Bühne zeige. Und das ist dann für mich Illustration sozusagen meiner Definition. Und wenn ich zurückdenke, dann habe ich das gelernt, zum Beispiel in Ruanda, als ich meine Doktorarbeit da schrieb auf dem Weg war nach Ruanda, dann haben mir die Leute gesagt, also in Ruanda, da gibt es jetzt in den im Pass nicht mehr Hutu oder Tutsi, so wie früher. Und du fragst auch niemanden, ob er oder sie einen Hutu oder Tutsi-Hintergrund hat. Aber, wurde mir gesagt, du kannst es sehen, und zwar an der Körperhaltung. Also die Tutsi sind die Aristokratie gewesen über viele Jahrhunderte und die Hutu sind diejenigen gewesen, die sogenannten Klienten, also diejenigen, die unter ihnen gestanden haben. Und die haben über die Zeit eine etwas gebeugte Haltung erlernt. Und Tutsi gehen eher aufrecht. Also wenn du diese Körpersprache beobachtest, dann hast du schon einen ersten Anhaltspunkt. Und dann kannst du natürlich fragen, wo warst du 1994, als der Genozid, der Völkermord stattfand? Wer warst du dann in Ruanda oder außerhalb? Wo warst du danach oder so? Da kann man dann sehen, welchen Hintergrund jemand hatte. Aber schon an der Körperhaltung konnte man das sehen, wurde mir erklärt. Und das stimmt so auf gewisse Weise. Und ich habe es so empfunden und so erfahren. Und ich habe daraufhin auch überall in der Welt darauf geachtet. Also ich habe immer versucht, jemandem direkt in die Augen zu schauen, auf gleicher Augenhöhe. Und einen Kontakt zu finden mit der Person hinter den Augen sozusagen, mit der Seele hinter den Augen. Und dort mich zu verbinden. Und das ist mir eigentlich überall gelungen, außer manchmal in Japan nicht. Also ich erinnere mich, Japan ist so eine Hierarchie und die Hierarchie ist so im Körper verankert, dass sich also offensichtlich manche durch diese gleiche Würde gekränkt fühlen.
Mhm. Mhm. sehr interessant. Ich könnte dir ja stundenlang zuhören über deine Geschichten. Vielen lieben Dank, dass du die teilst, Evelyn. Und mir kam jetzt aber auch in den Sinn, würde...
Ach so, ich wollte noch mal vorher sagen, dass ich mich entschuldigen muss, weil ich nicht richtig Deutsch spreche. Denn dadurch, dass ich halt in so vielen Sprachen, also ich mag keine Sprachen lernen, aber ich mag immer Gefühle mit Sprachen verbinden. Das heißt, ich habe einen riesigen Sprachsalat im Kopf und muss immer übersetzen, immer übersetzen. Das ist sehr, sehr mühsam für mich zu reden. In irgendeiner Sprache. Es gibt keine Sprache, in der ich flüssig bin. Und ich muss mich also entschuldigen. Ich habe ja deinen Podcast mit Frieda angehört und der war so eloquent und ich fühle mich also wirklich gedemütigt dadurch, dass ich das nicht so gut kann.
Nein, Evelyn, gar nicht. Ich denke, jeder nach seiner Fasson und stell dein Licht da nicht unter den Scheffel. Wir machen dieses Interview ganz locker fröhlich und ich denke, die Leute hören dir gerne zu und verstehen dich auch wunderbar. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Evelyn, nochmal zurückzukommen auf Würde. Es gibt ja auch das Wort Menschenrechte und häufig wird ja Würde mit Menschenrecht gleichgestellt. Was ja aber, wenn ich dir jetzt auch so zuhöre, nicht das Gleiche ist. Was für mich auch nicht das Gleiche ist. Wo unterscheidest du es denn?
Also ich rede nicht von Menschenrechten in meiner Arbeit, sondern von Menschenrechtsidealen. Der Grundkernsatz ist, alle Menschen sind freigeboren und gleich in Würde und Rechten. Und das heißt, das Wort Würde steht vor den Rechten. Und wenn wir jetzt über Menschenrechte reden, dann reden wir über die Rechte mehr. Und die Würde, da reden wir weniger drüber. Und warum? Weil es eben die Rechte sind viel leichter zu definieren und zu kodifizieren. Und deshalb hat sich das nach 1948 eingebürgert, dass man von Menschenrechten spricht. Ich denke, dass es jetzt Zeit ist, von Menschenwürde mehr zu reden, denn die Würde muss die Rechte definieren. Und was wir im Moment haben, ist, dass Rechte die Würde kränken können. Also die Würde muss sozusagen an erster Stelle stehen, obwohl sie eben nicht zu definieren ist. Das ist ja das große Problem. Dadurch hat sich das ja so entwickelt, dass wir von Rechten sprechen. Also wir müssen aber jetzt, wenn wir über Würde und Rechte nachdenken, dann müssen wir eben über Pflichten nachdenken, über Verantwortung nachdenken. Es reicht nicht, über Rechte nachzudenken, sondern wir müssen wieder aus meiner Sicht die Rechte in Würde verankern und da gehört also Verantwortung und Pflichten auch hinten dazu.
Was denkst du denn, wo zeigt sich denn oder das Fehlen oder das Präsentsein von Würde im Alltag am meisten?
Also sagen wir mal, ein wirtschaftliches Thema ist, wir hören oft, dass unsere wirtschaftlichen Systeme doch ganz gut funktionieren. Sie haben doch, ich denke jetzt in Englisch, they lifted out millions out of poverty in China. Also Millionen von Menschen wurden aus der Armut herausgehoben in China zum Beispiel oder in woanders auf diesem Planeten. Aber es ist passiert, indem man den Planeten, die Ressourcen des Planeten überfordert hat. Das heißt, wir verletzen das Menschenrecht aller Menschen, zum Beispiel in sauberem Klima zu leben. Dieses Recht wird dadurch verletzt. Also das eine, das sogenannte Recht auf ein gutes Leben, wird vielleicht erfüllt, dafür wird aber ein anderes verletzt. Das wäre jetzt so mal ein großes Makrobeispiel.
Du beschäftigst dich in deiner Forschung ja auch viel mit Demütigung. Habe ich hier richtig verstanden,
ja,
oder?
Ja, ja.
Was sind denn für
dich? Also ich bin zu dem Begriff Würde durch die Forschung der Demütigung gekommen. Also ich habe nicht mit der Würde angefangen, sondern mit der Demütigung. Also ich denke, dass man die Würde durch die Demütigung am besten versteht.
Und wenn wir jetzt diese Brille nochmal aufsetzen aus dem Blickwinkel der Demütigung, was sind denn dann die häufigsten Formen von Würdeverletzung? Du hast jetzt gerade das Klima schon angesprochen, das ist klar. Was siehst du noch als Form von Würdeverletzung?
Also da kommen wieder die berühmten kulturellen Unterschiede, die du angesprochen hast, zum Tragen. Denn es gibt da ganz, ganz riesige Unterschiede. Also ich bringe manchmal das etwas schockierende Beispiel von Ehrenmord. Ich habe ja nun als Psychologin gearbeitet und habe nicht nur einmal einer Mutter gegenüber gesessen, die geweint hat, weil ihre Tochter vergewaltigt worden war. Und sie schon versucht hatten, das zu vertuschen oder auch die Tochter dem Vergewaltiger zu heiraten, um das sozusagen zu legalisieren und die jetzt vor der Tatsache stand oder der Forderung, der kulturellen Forderung stand, dass die Tochter jetzt eben aus ihrer Sicht ein erkranktes Glied am Körper der Familie war. Die Familie war dadurch gedemütigt, die Familienehre war dadurch gedemütigt und die Tochter musste jetzt sozusagen amputiert werden. Also die Mutter musste sozusagen ihren Bruder oder den Bruder der Tochter fragen, die Tochter zu töten. Um die Ehre der Familie zu retten. Das heißt, die Rettung der Familie durch Töten der Tochter. Die Rettung der gedemütigten Ehre. Und jetzt sitze ich vor der Frau und jetzt ist es nur ein theoretisches Beispiel. Ich habe ganz verschiedene Erinnerungen da, verschiedenen Situationen. Ich ziehe das hier in ein Beispiel zusammen. Also ich sitze jetzt da und ich denke, mein Gefühl der Menschlichkeit wird gedemütigt, wenn ich dem zuhöre. Aus meiner Sicht muss die Tochter Therapie bekommen, Traumatherapie, und sie muss leben. Wie kann das Töten Demütigung heilen? Das ist doch genau umgekehrt. Es wird doch doppelt gedemütigt jetzt, wenn die Tochter getötet wird. Mhm. Da sieht man also, dass es zwei völlig unterschiedliche Universen gibt, wo Demütigung gedacht und gehandelt wird. Mhm. Also dieses Beispiel hat mich darauf gebracht, dass es eben wirklich unterschiedliche Kontexte gibt, wo das nicht zusammenzubringen ist. Also ich erzähle dann immer diesen Fall noch weiter und sage, okay, wenn ich jetzt zu der Mutter gesagt hätte, du bist aber eine Rabenmutter, wie kannst du denn überhaupt darüber nachdenken, deine Tochter zu töten, das ist ja ganz furchtbar, dann würde diese Frau sagen zu mir, ja, du bist eine arrogante westliche Person, die meine Kultur demütigt. Das heißt, hier haben wir zwei verschiedene Universen, wo Demütigung wie Demütigung gesehen wird und was es für eine Lösung oder eine Heilung haben kann. Und dann hätten wir dann auch auf der Metaebene auch noch eine Dynamik der Demütigung. Das ist ein Beispiel und oder ein ganz provozierendes Beispiel, sagen wir mal, wo das ganz deutlich wird, dass man, wenn man jetzt als Westlicher, ich kenne zum Beispiel ja Ehrenmord, ist ein Thema auch in England, in Norwegen, überall. Ich kenne also Therapeuten und Polizisten, die sich darauf vorbereiten wollen, auf dieses Thema. Und die sagen, also es gibt zum Beispiel jetzt einen Fall, ich bekomme jetzt bald Besuch von Dia Khan, die einen Dokumentarfilm über einen Fall in England gemacht hat. Der Dokumentarfilm ist sehr empfehlenswert und heißt Banaas. Das ist der Name einer Frau, die getötet wurde. Und da war es so, dass diese Frau Banaas zur Polizei geflüchtet ist gesagt hat, mein Onkel und mein Vater wollen mich töten. Und die Polizei hat sie wieder zurückgebracht, sie war ungefähr 19 oder 18, hat sie wieder zurückgebracht und hat der Familie Dialog angeboten. Oder hat die Familie eingeladen in einen Dialog. Und natürlich war die Tochter nächsten Tag tot. Und das heißt, diese Polizei hat gedacht, okay, hier, das ist Dialog kann das lösen. Aber der Dialog kann das in dieser Situation nicht lösen. Und ich sage auch zu meinen Kollegen oft, es reicht auch nicht zu sagen, okay, zu der Mutter, also ja, du bist jetzt hier in England oder du bist in Norwegen oder wo immer, hier darfst du deine Tochter nicht töten oder du darfst sie nicht zwangsverheiraten oder du darfst nicht ihre Genitalien verstümmeln. Das darf man hier nicht. Das ist ein kriminelles Vergehen. Aber du kannst ja nach Pakistan oder nach Somalia fahren mit ihr und da kannst du ja machen, was du willst. So eine Haltung kann man auch nicht verteidigen. Sagen so, ja, es ist hier ein Vergehen, aber ja, fahr doch dahin, wo. Und dann sagen mir manche Kollegen, ja, ich will ja alle Kulturen respektieren. Ich respektiere die Kultur der Somalier. Also muss ich auch respektieren, dass die dann ihre Tochter töten oder die Genitalien verstümmeln. Also ich saß einmal, als ich anfing mit meiner Forschung, mit meiner Doktorarbeit über Völkermord in Somalia und Ruanda auf dem Hintergrund von Nazi-Deutschland, dann saß ich in einem Kongress in Finnland, einem Somalia-Kongress. Und dann saß ich neben einem Mann, einem Somalier und zwei Frauen. Und der Somalier sagte zu mir, we close our women. Wir verschließen unsere Frauen, also die Infibulation. Und diese Infibulation wird dann erst geöffnet, wenn sie heiratet. Und dieser Mann sagte, also das ist unsere Kultur und ich bitte dich, das zu respektieren. Und ich habe viele Frauen kennengelernt und das ist kein Problem. Und dann sitzt eine Frau neben mir, eine aus Somalia, und sagt, bitte Evelyn, bitte respektiere meine Kultur nicht, denn meine Kultur demütigt mich. Also der Mann sagt, du demütigst meine Kultur, wenn du Behandlung unserer Frauen, wenn du die kritisierst, dann demütigst du meine Kultur. Und die Frau sagt, nein, 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 diese Kultur demütigt mich, du sollst sie also nicht respektieren. Also da sieht man diese unterschiedlichen Weisen und Demütigung und Würde zu sehen und Ehre. Und ich habe also viele Jahre gebraucht, habe mich dann selber immer gefragt, warum glaube ich eigentlich, dass meine Sichtweise, dass das Mädchen leben muss, dass es eben auch nicht zwangsverheiratet werden sollte und dass es auch nicht seine Genitalien verstümmelt haben sollte. Warum denke ich eigentlich, dass ich recht habe? Ich will ja auch alle Kulturen sozusagen in Anführungsstrichen respektieren. Wieso glaube ich, dass ich recht habe? Nur weil ich aus Europa komme, habe ich recht. Ich muss doch eine bessere Begründung haben, warum ich glaube, ich habe recht.
Aber ist die Begründung nicht die Würde des Menschen, Evelyn?
Ja, da würde des Menschen, die Frau, die ihre Mutter, ihre Tochter töten will, die würde dem auch recht geben. Die Würde des Menschen. Die würde sagen, hier, das ist die Würde der anderen Tochter und die wird dann jetzt nicht mehr heiraten können, eine richtig gute Heirat machen können, nur weil ihre Schwester halt vergewaltigt wurde oder die ganze Familie, die Würde der ganzen Familie würde, die Ehre der ganzen Familie und die Zukunftsaussichten der ganzen Familie würden leiden.
Schon schwierig. Wie hast du dich in der Situation verhalten, als rechts der Mann und links die Frau bei dir saßen und gesagt haben, bitte akzeptiere das nicht, was er oder was sie sagt. Du verstößt damit gegen unsere Kultur, gegen unsere Traditionen, gegen unsere Handhabungen. Wie hast du dich verhalten?
Ja, in diesem Fall habe ich mich gar nicht verhalten, sondern einfach nur zugehört und dann einen Artikel geschrieben, einen wissenschaftlichen Artikel, wo ich dann verteidigt habe, warum ich nicht eine Kultur respektieren will, sondern nur den Menschen. Ich argumentiere, ich will einen Menschen respektieren und nicht eine Kultur. Schon da wieder dieses eine Kultur. Was ist eine Kultur? Und da habe ich also einen Artikel drüber geschrieben und dann argumentiert, wieso komme ich dazu, dass ich diese Frau respektieren will und nicht den Mann. Mhm. Und also ich muss ja auch in mir aufbauen, ich muss mit mir selbst auch in Einklang stehen, warum ich das wirklich unterschreiben will. Ich will ja nicht nur nachplappern, was man jetzt meint, zum Beispiel unter Menschenrechtsverteidigern. Ich will ja das nicht einfach nur nachplappern. Ich muss es ja auch tief in mir nachgeprüft haben. Und im Endeffekt sind alle meine Bücher, die ich danach geschrieben habe, Antworten auf diese Frage. Ich müsste also alle diese Mütter einladen oder auch die anderen Familienmitglieder, die über Ehrenmord jetzt zum Beispiel mal nachdenken, warum ich sie respektiere als Menschen. Also ich respektiere die Mutter und ich habe dem immer Ausdruck verliehen. Also ich habe gesagt, ich respektiere dich, weil ich genau verstehe, woher deine moralischen Schlussfolgerungen kommen. Die kommen aus, und da habe ich dann also ein langes Narrativ oder ein Modell der menschlichen Geschichte entwickelt, durch das ich das verstehen kann. Und dieses Narrativ teile ich dann mit der Mutter oder mit jemandem, der zuhören möchte. Es ist ein langes Narrativ der menschlichen Geschichte, wie wir als moderne Homo sapiens, wir sind auf diesem Planeten seit 300.000 Jahren und wir sind erstmal, haben wir diesen Planeten fröhlich bevölkert und wir sind immer der wilden wachsenden Nahrung hinterhergelaufen, bis es dann ungefähr vor 11.700 Jahren zum ersten Mal einen Scheidepunkt gab. Und zwar war das das Ende der letzten Eiszeit. Und danach ist die neolithische Revolution, so wird sie genannt, entstanden. Das heißt, es sind immer mehr Menschen sesshaft geworden und haben mit Landwirtschaft angefangen. Und das ist aus meiner Sicht, und da basiere ich mich auf einen Anthropologen, William Ury, der diese vereinfachte Narrativ oder Modell der menschlichen Geschichte so beschrieben hat. Also, dass dieser Übergang zur neolithischen Revolution der erste große Wendepunkt in der menschlichen Geschichte ist. Und wir leben jetzt aus meiner Sicht im zweiten großen Wendepunkt. Und in diesen letzten 3% unserer Geschichte, also seit der neolithischen Revolution, da sind eben Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass die Mutter glaubt, sie muss ihre Tochter töten. Und zwar warum? Weil sich in diesen letzten 3% unserer Geschichte die Population eben vergrößert hat und der Landbau oder die Landwirtschaft dazu geführt hat, dass man versucht hat, sich zu verteidigen gegen den Nachbarn. Also man hatte Angst, dass der Nachbar kommt aus dem Nachbartal und vielleicht das stiehlt, was man im Frühling gepflanzt hat. Und also das ist eine ganz, ganz primitive und vereinfachte Erklärung des Sicherheitsdilemmas, was ich jetzt versuche. Also das Sicherheitsdilemma bedeutet, dass ich habe Angst vor meinen Nachbarn und ich versuche mich zu schützen, also erstmal vielleicht durch einen Zaun oder irgendwelche und dann aber auch durch Waffen. Und das Sicherheitsdilemma heißt Dilemma, weil dadurch sich der Nachbar bedroht fühlt und es gibt dann einen Rüstungswettlauf und dadurch entsteht fast automatisch Krieg. Also das Motto des Sicherheitsdilemmas ist, wenn du Frieden möchtest, musst du dich auf Krieg vorbereiten. Und es ist eben ein Dilemma. Man bereitet sich auf Krieg vor, weil man Frieden möchte, aber das Resultat, und das ist das Dilemma, ist Krieg. Und deshalb die letzten 3% unserer Geschichte auf unserem Planeten sehen wir eigentlich überall nur Krieg, unterbrochen von kurzen Friedensperioden. Und in diesem Kontext haben sich sogenannte Dominator-Modelle der Gesellschaft entwickelt, vom Japan bis zu den Azteken in Mexiko, hierarchische Modelle. Und Deutschland ist immer noch eine hierarchische Gesellschaft. Japan ist extrem hierarchisch. Ich bin im Moment in Norwegen, was am wenigsten hierarchisch ist. Und in einem solchen Dominator-Modell der Gesellschaft, Riane Eisler ist die Wissenschaftlerin, die das entwickelt hat, als in ihren Büchern und beschrieben hat. In diesem Kontext ist Ehre, das ist ein Kontext, in dem es um Ehre geht und in dem es unterschiedliche Ehren gibt, unterschiedliche Rangordnungen oder unterschiedliche Werte. Also Würdenträger haben mehr Wert als die Sklaven, sagen wir mal. Also es gibt eine Rangordnung von Wert und manche Menschen sind mehr wert und manche sind weniger wert. Und dieses Dominator-Modell ist etwas, was tief sich in die Psyche hineingearbeitet hat, in vielen Sprachen, zum Beispiel im Japanischen oder so. Man kann eigentlich gar keinen Satz sagen, ohne dass man diese Hierarchie in den Wörtern schon klar macht. Also wo stehe ich, unten oder über dir? Das ist schon in der Sprache verankert. Ein chinesischer Freund sagte mir, ihr in Norwegen, ihr wacht auf und denkt an gleiche Würde, dass alle Menschen gleichwürdig sind. Wir in China, wir wachen auf und denken, wo sind wir im Verhältnis in der Hierarchie? Und das heißt, sind jetzt mehrere Jahrhunderte, Jahrtausend, vielleicht 10.000 Jahre oder 5.000, wie immer, wo wir sozialisiert sind in solche Hierarchien. Und das ist genau die Situation, in der die Mutter ist. Und da ist der Körper eben die Familie. Das ist der Körper, nicht das Individuum. Und sie muss den Körper der Familie beschützen und nicht das Individuum. Und das ist eben dieses Kollektivistische. Und ich habe das ja in Ägypten in aller Tiefe verstehen gelernt, diese großen Familien, kollektivistischen Familien, da ist das so verankert, in mehr oder weniger natürlich. Und das heißt, es hat eine unglaubliche Logik, das, was die Mutter macht, hat eine unglaubliche Logik, wenn man es in einem längeren Narrativ der menschlichen Geschichte ansiedelt. Und das sage ich, ich verstehe, warum du das machst, das musst du so machen aus deiner Situation heraus. Und ich möchte dir aber jetzt erklären, dass wir dieses Dominator-Modell der Gesellschaft, wo immer eine Dominator-Gesellschaft einer anderen gegenüberstand in Frieden oder Krieg, und dadurch haben wir eine Welt geschaffen, wie wir sie heute haben, wo wir verschiedene Blöcke haben und Länder haben, die sich entweder bekriegen oder im Frieden sind, wo alle Angst haben und wo man hochrüsten muss. Das ist also das Sicherheitsdilemma, was eben im Moment wieder ganz, ganz stark wird. Das ist also eine geteilte Welt. Und ich würde der Mutter sagen, gut, also wenn wir diese Welt so weiter teilen wollen, dann werden wir nicht überleben. Wenn wir so weiter hochrüsten, werden wir nicht überleben. Wir müssen es schaffen, auf dieser ganzen Welt wie eine gute Familie zusammen zu halten. Und das würde ich also der Mutter erklären, sozusagen. Das ist also ein ganz, ganz langes Narrativ der menschlichen Geschichte, wo ich sage, okay, es ist verständlich, seit der Neolithischen Revolution haben wir das Sicherheitsdilemma, wir haben das Dominator-Modell der Gesellschaft, wir haben eine geteilte Welt, das ist alles verständlich, aber jetzt dürfen wir so als Menschheit nicht weitermachen. Und deshalb kann ich dich, Mutter, einladen, in eine andere Weise zu denken.
Ist natürlich nicht einfach, selbst wenn du das erklärst und von diesem Sicherheitsdenken sprichst oder der Dominanz der einen Person über die andere oder sowas. Ich glaube, dass das für verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, so würde ich es jetzt mal nennen, auch schwierig ist nachzuvollziehen, weil sie einfach sagen, mir ist das egal, wie es vielleicht andere machen. Ja, ist das nicht auch so ein bisschen ein menschliches Denken zu sagen, die machen es halt so, wir machen es anders? Und wenn ich dir so zuhöre, das klingt dann schön, ja, wenn man in den Austausch geht, wenn man versteht, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Aber wenn wir jetzt gerade in die aktuelle Situation auf unserem Erdball schauen, dann ist es doch so, dass wir eine riesige Polarisierung haben, so nehme ich es zumindest wahr. Die Spaltung und der Hass nimmt immer mehr zu. Und wenn ich dann noch das höre, was du jetzt gerade gesagt hast, haben wir überhaupt als Menschen dann die Möglichkeit, einen würdevollen Umgang miteinander zu realisieren? Kann das überhaupt gelingen? Was denkst du?
Ja, es kann gelingen, wenn wir es wollen und wenn wir es machen. Und das ist der einzige Weg. Was auf dem Weg, auf dem wir im Moment sind, das ist ein ziemlich selbstmörderischer Weg. Und wir haben die Wahl, wir können darauf weitergehen oder nicht. Und ich pflege zu sagen, ich arbeite für Würde, entweder in Würde überleben oder in Würde untergehen. Was ich nicht möchte, ist in Unwürde überleben oder in Unwürde untergehen.
Evelyn, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, genau das ist doch der Punkt. Wollen wir Menschen es? Du sagst gerade, wir können es schaffen, wenn wir es wollen. Ich habe immer so den persönlichen Eindruck, wenn Menschen etwas nicht wollen, dann tun sie es auch nicht.
Ja.
Also so ist meine Wahrnehmung. Egal, wo ich jetzt hingucke, ob ich Putin angucke, Trump angucke, ob ich jetzt auch diese Mutter, diese Familie, wo du erzählt hast, dass die Tochter, die vergewaltigt wurde, dann eben getötet werden muss, weil sie die Würde, die Ehre der Familie zerstört hat, wobei sie ja nichts dazu konnte. Aber ich denke, die Menschen wollen es dann einfach nicht, sondern sie wollen ihren Trott weiterleben. Sie wollen ihre alten Traditionen leben. Sie wollen vielleicht ihre Macht haben. Sie wollen Recht haben. Sie wollen einfach so weiterleben, dass es ihnen gut geht.
Ja, ich glaube, da gibt es auch diese Forschung über die ontologische Sicherheit. Also, dass es nicht nur militärische Sicherheit gibt, sondern ontologische Sicherheit. Und dass man das erhalten, also dieses Gefühl, dass die Welt um mich herum so ist, wie sie jetzt ist und dass sie so weitergeht. Und das Gefühl dieser Sicherheit, das möchte man haben und erhalten. Und ich glaube, da hat mir die Vergangenheit, die vertriebene Vergangenheit meiner Familie eigentlich geholfen. Denn sagen wir mal, bis 1939 war mein Vater ein stolzer Erbe eines Hofes und 1945 war ein zutiefst gedemütigter, unwillkommener, vertriebener Kriegsveteran und hatte alles verloren, den Hof, die Heimat, seine gefallenen Brüder und sogar einen Arm. Und das heißt, innerhalb von so wenigen Jahren war die Welt völlig anders. Und die Fragilität unserer Welt wurde durch meine Familiengeschichte mir sehr nahe gebracht. Und ich denke, dass das ob wir Menschen dieses Bewusstsein, dass unser Leben auf diesem Planeten extrem fragil ist und dass wir nicht einfach uns zur Ruhe setzen können und hoffen, dass es so weitergeht wie heute. Das wird so nicht weitergehen wie heute. Und wir sind in der Lage, uns zu ändern und auf Änderungen uns einzustellen. Wir können das als Menschen. Die Geschichte zeigt das. Wir haben die Fähigkeiten dazu. Aber wie du sagst, dieses Bedürfnis, dass alles doch bitte so bleiben soll, wie es ist, das ist ganz stark. Und entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Wenn wir es nicht schaffen, wird der Planet zumindest sehr, sehr, sehr froh sein. Also es gibt ja diesen Witz, treffen sich zwei Planeten und der eine sagt, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Und der andere sagt, oh, mir geht's aber ganz schlecht. Und du kennst den Witz. Ne? Und dann sagt er, ja, was hast du denn? Ja, ich habe Menschen. Also der Planet wäre sehr froh, denn wir sind ein bisschen wie Heuschrecken im Moment. Und ja, es braucht eine riesige Veränderung, die wir am besten jetzt schon in Gang setzen. Oder die Veränderung wird sowieso kommen und dann aber eben stärker.
Was würdest du den jungen Menschen raten, wie sie ein Leben in Würde am besten führen können?
Erstmal keine Fast Fashion. Überhaupt nichts Fast. Nichts Fast. Und gerade habe ich einen Artikel gelesen, dass schon 2 Stunden Screentime, also für ein kleines Kind, was 2 Stunden am Tag auf den Schirm schaut, dass das schon die weiße Substanz im Gehirn verringert. An Eltern würde ich sagen, schickt eure Kinder raus oder die Erfahrungen, die muss ein Kind mit dem Körper machen, nicht nur mit den Augen. Und das ist die Verantwortung der Eltern zuerst mal und der Gesellschaft. Die Gesellschaft so zu ändern, dass Kinder aufwachsen können. Also ich habe ja das Riesenglück gehabt, aufzuwachsen, die ersten 6 Jahre in einem kleinen Dorf. Im Weserbergland, in das noch fast selbstversorgend war, wo es noch wirklich eine Gemeinschaft von Tieren und Menschen gab in dem Dorf, wo man fast kein Geld brauchte. Es gab einen Kolonialwarenhandel, wo man dann vielleicht Salz und Kaffee kaufen konnte, aber sonst hatte das Dorf alles selber. Es gab eben diese Ghetto-Bildung noch nicht, also dass die Alten in einem Ghetto sind, die Kinder sind in einem Kindergarten-Ghetto oder so. Das heißt, als ich 6 war, dann hatte ich mehr gelernt als alle die Kinder, als ich dann zur Schule kam, die in der Stadt aufgewachsen waren. Also ich war physisch viel, viel stärker. Ich hatte viel, viel mehr gelernt. Ich konnte Hühner füttern. Ich konnte mit Gänsen umgehen. Ich konnte viele Dinge. Das heißt, ich habe durch diese ersten 6 Jahre unglaublichen Vorteil gehabt. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt meine globale Arbeit anschaue, dann ist mein Versuch, ein globales Dorf in dieser Form wieder zu ermuntern, auf diese Form zu gehen wieder oder diese Form wieder ernst zu nehmen oder diese, ja, und zu gucken. Also ich habe jetzt auch in den letzten Tagen nochmal Adam Smith studiert, wie wir überhaupt zu unseren wirtschaftlichen Systemen gekommen sind. Ich habe schon mal ein Buch darüber geschrieben, aber jetzt nochmal mehr verstanden, was eigentlich passiert ist, warum unsere wirtschaftlichen Systeme uns jetzt in eine falsche Richtung führen. Mhm.
Dankeschön, Evelyn. Ich könnte dir noch Stunden zuhören, aber ich denke, wir sollten so langsam vielleicht die Kurve kriegen in unserem Podcast-Gespräch. Ich habe aber trotzdem noch 2 Fragen oder 3 Fragen an dich. Die erste ist, hast du gerade irgendein Thema oder ein Projekt in näherer Zukunft im Blick, wo du sagst, das werde ich in näherer Zeit angehen, das möchte ich noch umsetzen, da bin ich bereits schon dran, um was zu planen, was zu realisieren?
Ja, Buch über meinen Vater, Brief an meinen Vater. Also es wurde 2015, haben meine norwegischen Freunde es sozusagen bestellt, das Buch. Und es sollte eigentlich 2016 fertig sein. Und es hängt wie eine große Last über mir. Und ich muss es jetzt schreiben, erst auf Norwegisch und vielleicht dann auch noch in den anderen Sprachen. Ich habe eine Zusammenfassung parallel auf Norwegisch, Englisch, Französisch und Deutsch geschrieben. Aber ja, wie gesagt, jetzt erster Schritt Norwegisch und das ist also das große, große Projekt, was mich jeden Abend und Morgen irgendwie beschäftigt und ich habe da eine Blockade.
Ich beende diesen Podcast immer sehr gern mit einem So nenne ich es Kaleidoskop. Das heißt, ich rufe dir ein, zwei Worte zu und du machst aus den Worten bitte ganze Sätze. Muss grammatikalisch nicht richtig sein, darf einfach so aus dir raussprudeln, was dir gerade dazu einfällt. Bist du bereit? Bist du d'accord mit dem, was ich jetzt so als Idee dir zurufe?
Lass es mal versuchen.
Also, Evelyn, Menschen.
Menschen ist eine Spezies, auf die ich mit Mitleid und Schrecken schaue, weil es eine Spezies ist, die auf einem wunderschönen Planeten herumtrampelt. Das ist der Schrecken, also wenn ich das sehe. Und dieses Mitleid ist, dass ich denke, wow, was tun wir uns an?
Würde.
Würde alleine reicht nicht. Also ein Würdenträger ist jemand, der mehr wert ist als andere. Der Begriff Würde kommt aus einer hierarchischen Vergangenheit. Wofür ich arbeite, ist die gleiche Menschenwürde. Also es reicht nicht aus meiner Sicht Würde, das Wort Würde, sondern gleiche Würde. Das ist das neue Prinzip, die gleiche Menschenwürde für alle und eben auch Tiere und Natur mit einbeziehen.
So wie Albert Schweitzer es so schön sagte, Ehrfurcht vor dem Leben fällt mir dazu.
Ja.
Ja. Zukunft, Evelyn.
Zukunft. Ja, wir als Menschen, als Menschheit stehen an einem Wendepunkt. Aus meiner Sicht hat keine Generation jemals vorher so viel Verantwortung getragen wie die Generationen, die jetzt am Leben sind.
Last but not least, es ist an der Zeit,
diesen Wendepunkt zu erkennen. Und die notwendigen Schlüsse daraus zu ziehen und die notwendigen Handlungen.
Ich danke dir sehr, Evelyn, für deine Zeit, für das Teilen deiner Gedanken und ich sage dann einfach mal bis bald.
Dankeschön.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven. Einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?